Heute in CT Uplink, was ihr schon immer mal über Browser wissen wolltet und welchen Browser ihr 2021 benutzen wollt.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Danke fürs Einschalten. Heute gibt es eine Sendung, auf die ich mich wirklich privat auch freue, weil es geht nämlich um eine Softwarekategorie, die ihr garantiert heute schon mal benutzt habt. Und es gibt sicherlich auch Tage, an denen ihr abends den Computer ausschaltet, Arbeitstage, und ihr habt nicht eine andere Software verwendet, sondern nur die eine. Es geht natürlich um den Browser. Darüber wollen wir heute reden. Da habe ich mir Gäste eingeladen. Sehr schön. Stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, ich bin Sebastian Hilbig aus der Webentwicklung von Heise Online. Und ich habe echt viel mit Browsern zu tun. Und das Thema finde ich auch cool.
Sehr gut.
Sehr schön. Ich bin Jo Barger aus der CT-Redaktion. Und ich habe auch ganz viel mit Browsern zu tun. Und manchmal muss ich sie sogar testen. Und ansonsten mache ich halt Anwendungs- und Internetthemen ganz generell.
Ich bin Holger Bleich, auch aus der CT-Redaktion, im gleichen Ressort wie Jo, im selben Ressort sogar. Und wir müssen grammatikalisch korrekt bleiben. Und ich habe ebenso wie Jo mit Browsern zu tun und durfte ihm bei dem letzten Browser-Test im Heft assistieren.
Aber das ist doch nett, oder? Von Jung. Ja. Also genau. Und es geht auch um, wir wollen uns ein bisschen auch am Artikel in Heft in CT2 2021 dran langhangeln. Da haben Jo und Holger nämlich drei Artikel gemacht zu Browsern auf insgesamt 13 Seiten. Genau, wir können die CT auch kurz einblenden. Richtig, genau, da unten steht es, Browser-Test privat und sicher surfen, neuen Desktop-Browser im Vergleich, Bugs für den Umstieg. Aber wir haben auch jemanden, der gar nichts mit der CT-Produktion zu tun hat, sondern der bei uns in der Webentwicklung im Haus sitzt, der nämlich unter anderem Heise Online gestaltet, programmiert und auch noch weitere Projekte, die bei uns in der Webentwicklung laufen. Das finde ich natürlich sehr interessant, dass wir auch noch jemanden aus der harten Praxis hier am Start haben. Richtig, aber bevor wir loslegen, würde ich, glaube ich, gut finden, wenn wir einmal sagen würden, welche Browser jetzt eigentlich heute relevant sind. Welche Browser gibt es denn eigentlich? Kann das mal einer von euch kurz auflisten?
Ja, kann ich ja mal kurz machen. Also da ist vor allem Chrome. Ne? Chrome ist momentan halt mit Abstand die Nummer 1, mit weit über 60% Marktanteil, jetzt über alle Systeme hinweg von Google. Dann kommt schon ziemlich abgeschlagen Safari von Apple, was auch damit zu tun haben mag, dass es Safari nur in der Apple-Welt gibt, ne, unter macOS und iOS. Firefox wird auch noch jeder kennen von der Mozilla-Stiftung. Ein Open-Source-Browser dieser Stiftung, die sich halt für das Gute im Netz einsetzt, also für offene Standards und dafür halt auch einen Browser herausbringt. Edge haben wir noch am Start. Das ist jetzt der Systembrowser von Windows, von Microsoft. Ja, und alles, was danach kommt, ist schon, wenn man so will, unter ferner Liefen. Ne? Opera und Vivaldi wird der geneigte CT-Leser noch gehört haben. Brave ist ein Browser, den haben wir auch schon mal im Heft gehabt. Und dann kommen halt auch schon viele kleinere Browser. Also im Test haben wir noch angegoogelt Chromium gehabt und Waterfox, die hatten wir bisher noch gar nicht im Heft.
Ah ja, okay.
Da gibt es natürlich noch ganz viele noch kleinere Browser, wenn man so will.
Und was ich aber interessant fand an euren Artikeln, das ist tatsächlich nur noch, wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch drei Browser-Engines gibt. Da gab es ja früher mal viel mehr, aber inzwischen ist es so, dass es nur noch die Chromium, ne, heißt die Browser Engine.
Die heißt Blink. Chromium ist halt der Browserkern, wenn man so will, der in Chrome drin ist. Sollte man vielleicht auch noch kurz sagen, es gibt Chrome, das ist der Browser von Google, und es gibt Chromium, das ist ein Open Source Projekt, auf dem Chrome beruht. Also Chrome ist, wenn man so will, Chromium plus ein bisschen was Google da noch eigenes reintut. Und weshalb Chromium auch sehr wichtig ist, ist, dass viele andere Browser darauf beruhen. Jetzt seit kürzerem halt auch der neue Edge von Microsoft, Opera und Vivaldi fußen auch darauf. Und wenn man alle Marktanteile von allen Chromium-Browsern zusammennimmt, da ist man deutlich über 70%.
Okay, krass. Interessant. Aber mit diesen Browser-Engines nochmal, habe ich das richtig verstanden, dass es nur noch, also es gab ja mal, wenn ich mich recht erinnere, hat Opera eine eigene Engine gemacht, Microsoft hat eine eigene Engine gemacht.
Ja.
Und ja. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, benutzen die jetzt alle, wie hieß sie, Blink von Chrome. Und an anderen unabhängigen Engines gibt es halt nur noch die WebKit von Apple oder das WebKit von Apple, was in Safari drin ist. Und und natürlich
Gecko
von Firefox, also von Mozilla. Woran liegt das? Also was ist da los? Warum gibt es keine
anderen? Es gibt natürlich auch immer noch so ein paar Exotenprojekte. So, es gibt natürlich noch andere, die es versuchen. Aber die Webtechnik, also Bill Gates hat ja irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, a Browser is a trivial piece of software. und der konnte nicht falscher liegen, weil also ein Browser ist heutzutage ein hochgezüchtetes System, das alles Mögliche kann. Zum Beispiel hier diese Übertragung, diesen Uplink, den nehmen wir ja gerade auch im Browser auf. Also das ist ja nur eine Sache,
die im
Browser können muss. Diverse Layout-Sachen oder so. Und die Technik entwickelt sich so schnell weiter, dass da so ein kleines neues Team nicht mehr so richtig in die Strümpfe kommt. Das haben wir ja jetzt auch beobachtet bei Microsoft. Microsoft hatte ja einen Neustart versucht, den Internet Explorer verschrottet, einen Edge, einen sogenannten Legacy Edge rausgebracht, einen eigenen Browser mit einer eigenen Engine seinerzeit, der mit Windows 8 gekommen war und auch in Windows 10 noch mitgeschleift wurde, aber die sind nicht hinterhergekommen. Chromium und Google gibt einfach das Tempo vor, die bringen alle 6 Wochen ein Update raus, neue Funktionen. Und jeder, der eine Rolle spielen will, der muss in dem Tempo mithalten können.
Man muss ja fairerweise vielleicht auch sagen, als Gates das gesagt hat, waren Browser weit davon weg, Plattformen für alle möglichen Arten von Anwendungen zu sein. Ne? Also da ging es darum, irgendwie HTML nicht mal im Standard 5 irgendwie einigermaßen vernünftig darzustellen. Aber mittlerweile es ist unglaublich, was Browser alles können. Also du hast es angesprochen, WebRTC in verschiedener Qualität, aber 3D-Funktionen, Push-Mitteilungen, all diese Dinge und natürlich halt
VR geht auch
im Browser. Web-Anwendungen wirklich verzögerungsfrei darzustellen. Also was weiß ich, vom Webmailer bis keine Ahnung. Also zumindest Browser sind halt echt absoluter Alleskönner. Das sind ja eigene Plattformen für Anwendungen.
Ich meine, das hat Google ja auch schon, hat ja mit Chrome OS ja auch schon bewiesen, dass man eigentlich ein Betriebssystem um so einen Browser drumherum bauen kann, weil man eigentlich sonst gar nichts braucht. Ne? Das ist ja schon auch.
Ja. Das ist aber ein ganz relevanter Punkt. Das ist zum ganz großen Teil Googles Vision und Googles Tun, das den Browser dahin gebracht hat, zu diesen unfassbaren Funktionen, wo kaum noch jemand hinterherkommt. Ich glaube, ohne Google hätten wir nicht so viel Funktionalitäten und hätten noch mehr Player im Browsermarkt.
Das ist ja
interessant. Aber wer hat es erfunden, dieses XML-HTTP-Request? Das war Microsoft.
Das war Microsoft zum Beispiel
vor Jahren. Für Outlook Web-Access erfunden, das ist schon viele, viele Jahre her. Und das ist das erste Mal, dass man halt mit so einem Browser asynchron Daten im Hintergrund holen konnte und dann halt die Oberfläche aktualisieren konnte. Also das, was heute Standard ist in interaktiven Webanwendungen. Aber im Grunde hat Microsoft da den Grundstein gelegt dafür, dass der Browser sowas werden konnte.
Das stimmt.
Eine Plattform
für Anwendungen. Gleichzeitig war Microsoft dann lange der Grund für so eine ganz große Stagnation, ne?
Ja.
In der Browser-Technik, weil sie da nicht mehr mitgespielt haben. Man hatte fast den Eindruck, die haben ihre Entwickler da quasi zurückgezogen und haben gesagt, IE6, wir sind fertig mit Browser. Vielleicht hat Bill Gates da doch ein bisschen zu gut gewirkt innerhalb von Microsoft. Und
ich wollte nur noch sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass es vor ein paar Jahren hatte man ja auch so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass der Browser tot ist, aber es gab so eine Appisierung des Internets, dass alles so in eigene Apps reingeflossen ist und in eigene Inseln. Und da erinnere ich mich dran, dass ich da auch selber irgendwie Angst vor hatte, dass das dann alles, dass man dann irgendwann alles in der, so wie in China zum Beispiel, wo ganz viel in dieser WeChat-App stattfindet und nicht mehr im normalen Web. Deswegen ist es ja eigentlich, okay, es gibt eine Monokulturisierung der Browser, aber das ist zumindest, die Sachen in einem freien Browser laufen, das ist ja eigentlich positiv. Und das ist nicht irgendwie irgendwelche geschlossenen Insellösungen wie damals AOL oder so sind, oder? Oder wie seht ihr das?
Das war ja auch seiner Zeit so ein Trick von Microsoft, dass sie halt sich diese Webplattform, ja, das ist ja so eine alte Strategie. Wie nennt sich das? Extend and Extinguish? Nee, erstmal
das Embrace fehlt noch. Embrace, Extend, Extinguish.
Ah ja, okay. Also das Embrace heißt, also wir machen unseren eigenen Browser. Extend heißt, wir führen ActiveX ein, das nur in dem eigenen Browser läuft. Und damit extinguishen wir den Rest der Welt, weil alle Leute dann ActiveX haben wollen und benötigen. Das ist ja seiner jetzt glücklicherweise Geschichte und alle committen sich halt zu offenen Standards. Das ist ja natürlich jetzt schön.
Was jetzt Flash auch noch nicht ist so tot, ne? HTML5 hat gewonnen. Das ist ja auch eine schöne Sache.
Es ist jetzt aber perfider geworden. Solche Aktivitäten gibt es schon noch, ne? Weil es hat sich ja eben nach dieser Stagnation gab es ja so eine Art Befreiungsschlag, dass man diese ganze Webtechnik auch diesem W3C-Gremium so ein bisschen mal entrissen hat und sich so eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die ein bisschen diverser besetzt war. Also da waren dann eben auch mal Leute, die HTML-Inhalte erschaffen, viel wichtiger und die Browserhersteller selber und nicht so sehr dieses doch ziemlich krustige Gremium offensichtlich. Und seitdem gibt es diese Standardsbewegung, sag ich mal, so massiv, ne? Und jetzt ist es aber so, dass gerade Google ganz viel Sachen schon mal ausprobiert in ihrem Browser und auch sehr bewirbt und dann später einen Standard versucht, daraus zu machen, was manchmal klappt und manchmal nicht. Ja, und das ist so ein bisschen die perfidere Strategie, die man jetzt gerade beobachtet. Ja.
Auch gerne schon mal oder in einzelnen Fällen auch schon mal gegen den ausdrücklichen Willen von Firefox und anderen Playern, von Mozilla und anderen Playern. Also ich habe da auch ein Beispiel in dem Einführungsartikel, das File Access API, ne? Also eine Schnittstelle, mit der man halt auf das Dateisystem des Hosts des Rechners zugreifen kann. Da hat Google jetzt mit Chrome was Eigenes eingeführt. Und die anderen, also Apple und Mozilla vor allem, die sind mit dem Vorschlag von Google da nicht einverstanden. Mhm. Okay. Da ist jetzt einfach der große Marktanteil ausschlaggebend. Also sie sind halt so groß, dass sie jetzt einfach mal was ausprobieren können. Und der Entwickler sagt, ja, okay, ich habe da jetzt in dem Markt für einen Browser so ein schickes neues Feature, ich probiere das einfach mal aus. Und dann haben wir im Grunde dann so eine Bewegung in Gang gesetzt, ne? Und dann entwickelt sich sowas zum de facto Standard und die anderen müssen dann mitziehen.
Und man sieht jetzt eben an dem Microsoft-Schritt, ihre eigene Browser-Engine aufzugeben, in einem so wichtigen Markt, das muss Microsoft ja auch klar sein, wer da sozusagen nicht Key-Player ist, der hat ein Problem, weil native Anwendungen sind, glaube ich, eher auf dem Rückmarsch. Das ist strategisch schon ein ganz einschneidender Schritt, dass die gesagt haben, wir Microsoft schaffen das ressourcenmäßig nicht. So hat sich das für mich zumindest angehört.
Hatte Edge mit der eigenen, hieß die eigentlich auch Edge Engine, die da die eigene Microsoft Engine, die da werkelte? Nee, aber auf jeden Fall
den Namen, aber den habe ich gerade nicht im Kopf. Tritan oder so, glaube ich. Also sie hatte einen anderen Namen auf jeden Fall.
Okay. Trident. Genau. Ja.
Oder Trident. Wir hatten jetzt auch noch nicht explizit gesagt, dass jetzt der neue Edge, also es gibt den alten Legacy Edge, den gibt es auch immer noch, der ist irgendwo, wird irgendwo in die Ecke gestellt. Und der neue Edge, den jetzt jeder mittlerweile haben sollte mit dem Dezember-Update von Windows, der ist jetzt auch ein Chromium-Browser. Der ist jetzt sozusagen ein Brüderchen, ein Geschwisterchen von Chrome.
Naja, so ganz die Ecke gestellt wird er nicht. Ne? Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt eben unheimlich viele Unternehmen, die ausschließlich auf Microsoft-Infrastruktur setzen und die haben zum Beispiel Anwendungen gebaut, die halt in bestimmten Browsern laufen und auch bestimmte Techniken nutzen, die vielleicht nur in den Browsern laufen. Und das ist auch der Grund, warum Microsoft gesagt hat, wir stellen Internet Explorer jetzt ein, aber wir bieten Ausnahmen an, wir supporten Firmen, die Anwendungen haben, die nur unter Internet Explorer und nicht unter Edge laufen. Denen bieten wir weiter Support an. Also das gibt es schon, den musst du dann, glaube ich, kaufen, aber du kriegst ihn noch. Und das ist ein Zeichen dafür, dass offensichtlich viele und es wirklich sehr viele Unternehmen gibt, in denen nach wie vor Internet Explorer und Keineswix Edge zum Einsatz kommen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das auf jeden Fall, das habe ich auch schon.
Ja, tatsächlich unterstützen wir vielleicht als Mini-Anmerkung ganz viele Webentwickler und so auch für bei Heise Online machen uns zumindest immer mal nochmal Gedanken um Internet Explorer 11. Der ist noch nicht weg, den gibt es noch in aktiver Nutzung.
Da musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Wann kam denn Edge oder wann war denn Edge Standard in Windows? Ich weiß gar nicht, war das...
Edge hat Microsoft veröffentlicht für Windows 10 oder mit der Veröffentlichung von Windows 10 2015, hat ihn aber auch noch rausgebracht für alte Windows-Versionen. Ich glaube, bis hin zu Windows 7.
Ah ja, okay. Aber und der Grund dafür, dass Microsoft dann das Ganze aufgegeben hat, der lag einfach darin, dass Google da ein zu hohes Tempo vorgegeben hat oder dass einfach Leute das nicht unterstützt haben oder wie... Wie schätzt ihr das ein?
Das ist unsere Einschätzung. Also ich vermute, sie sind einfach nicht hinterhergekommen mit dem Entwicklungstempo der anderen Browser. Sie sagen natürlich, sie haben gesagt, als sie auf Chromium geschwenkt sind, ja, dass das jetzt mit ihrem Bekenntnis zur Open Source Software zu tun hat. Mag ja auch alles sein. Aber ich glaube, der Hauptgrund, ich glaube, es wäre schon cool für ein Unternehmen wie Microsoft, das bei jedem Softwaremarkt mitspielt, einen eigenen Browser zu haben. Ich glaube schon, der Hauptgrund war halt,
ehrlicher Grund, den sie noch angegeben haben, aber weiß nicht, wie hoch man das bewerten muss. Natürlich war Microsoft auch bewusst, dadurch, dass sie noch eine Browser-Engine anbieten, erzeugen sie auch eine zusätzliche Last für jeden Webentwickler, der sich das immer auch noch da angucken muss.
Mhm. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also es war ja früher, da war ja der berühmte IE6, der Internet Explorer 6 war ja immer, wenn ich mich recht erinnere, das große Problem, dass alle Webentwickler da irgendwelche komischen Umwege programmieren mussten, damit der Kram auch auf dem IE6 gut läuft. Und meine Frage wäre jetzt, ist diese schwindende Vielfalt der Browser-Engines, ist das jetzt ein Problem, dass es da immer mehr zum Monopol von Google kommt? Oder ist das fürs Internet sogar gut, weil die Webentwickler weniger Arbeit haben, den Kram auf 30 Browser-Engines oder 30 ja nicht, aber auf, sagen wir mal, 5 oder 6 Browser-Engines zu testen?
Darauf gibt es keine so einfache so Antwort.
Genau.
Okay. Also,
fang du mal als Webentwickler an. Ja?
Ich fange mal an, genau. Also das für Webentwickler ist das eher ein Vorteil, wenn es weniger verschiedene Browser-Engines gibt. Ne? Das ist einfach weniger Test.
Man muss auch ganz kurz, um das behalten, mal zu verstehen, es reicht dann auch wirklich, wenn man dann wirklich einen Blink-Browser ausprobiert. Oder kann das theoretisch auch sein, dass eine Webseite mit dem einen Blink-Browser, also sagen wir mal mit Chrome, gut läuft, aber mit dem Edge, mit Blink nicht. Unwahrscheinlich.
Doch, es gibt schon Unterschiede, gerade weil die Browser ja eben auch noch so gewisse Verhaltensweisen dazufügen teilweise, ne? Eben was so inhaltsverändernde, blockende Sachen angeht, wie so Brave oder sowas, das muss man sich schon angucken.
Ich glaube, aber man ist schon ziemlich nah dran. Ne? Ja. Die Mobilbrowser machen da auch ziemlich viel eigenes Zeugs da noch mit rein, oder?
Aber es ist deutlich weniger Testaufwand, sag ich mal, verschiedene Blink-Varianten sich anzuschauen als nochmal eine ganz andere Engine, weil die teilweise eben deutlich weiter abweichendes Verhalten zeigen.
Und sind denn die Abweichungen auch wirklich so, dass ihr in einigen Fällen Sachen wirklich für drei Engines unterschiedlich programmiert? Also das heißt, dass irgendwie da eine Abfrage ist, was benutzt der User für einen Browser und dann wird irgendwas anders gemacht? Oder also ich glaube, es gab ja früher mal Fälle, wo es so gemacht worden ist, aber inzwischen halten die sich inzwischen alle so an die Standards, dass man das nicht mehr braucht?
Also ganz, ganz selten machen wir das. Das hat aber auch was mit der Art und Weise zu tun, was Heise Online ist. Das ist ja jetzt nicht gerade eine Webanwendung, die irgendwie den Cutting Edge an Technologie verfolgt, sondern wir sind eine Nachrichtenseite primär. Ne? Das heißt, für uns bedeutet das meistens eher, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und nicht spezifische Funktionalitäten eines Browsers auszunutzen. Aber hin und wieder gibt es das. Aber dass wir drei unterschiedliche Implementierungen eines Codes haben, gibt es quasi nicht bei uns. Das mag es aber in anderen Teams geben, andere Anwendungen, die höhere Anforderungen haben technisch, die zum Beispiel, was weiß ich, mit sowas wie WebRTC arbeiten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es für ganz erhebliche Teile da drei Codepfade gibt für Firefox, also Gecko, für WebKit und für Chrome oder Blink Engines. Ja.
Ah ja, interessant. Okay, also das ist jetzt die...
Eine ganz kurze Zwischenfrage. Stellt ihr euch schon auf Webrender ein bisschen? Also auf den Engine-Wechsel bei Mozilla oder noch nicht? Weil der kommt ja jetzt, ne?
Ja, ist, glaube ich, sogar schon hier und da aktiv.
Genau, und der Linux ist ja schon Versionen. Aktiv
auf jeden Fall. Genau, ja. Aber mir wäre nicht bekannt, dass das nennenswert Auswirkungen auf Webkompatibilität oder Verhalten hat.
Okay. Also muss man vielleicht dazu sagen, also Mozilla ist gerade dabei, die Engine zu wechseln. Also Gecko, das machen sie was, Sibi?
Ja, naja, ja, sie... Sie hatten mal den großen Plan, wirklich die Engine zu wechseln. Ja. Das ist ein ganz tolles, spannendes Projekt gewesen, wo eben die Programmiersprache Rust so ein bisschen bei rausgefallen ist hinten. Mhm. Der Plan ist deutlich zurechtgestutzt worden und es gibt aber noch Teile des Plans, die noch leben. Servo sollte die, glaube ich, heißen, die ganz neue Engine.
Ja.
Und ein Teil davon ist zum Beispiel deutlich mehr GPU-Unterstützung so vorhanden für die Browser-Engine zu benutzen, um Sachen darzustellen. Nicht nur um die Pixel darzustellen, sondern auch um da Sachen zu computen. Und davon ist dieses Web-Render ein Teil.
Hm. Naja, zumindest ist es jetzt stellenweise schon aktiviert, aber es ändert für die Entwickler wahrscheinlich nichts. Ne?
Ist mir zumindest bisher nicht bewusst.
Okay.
Naja, okay. Interessant, interessant. Aber ihr habt jetzt gesagt, also es hat Vorteile, dass es da so ein Kahlschlag gibt, was die Browser Engines angeht, aber es ist doch auch, also ich sag jetzt mal als Laie, es ist doch auch gefährlich, wenn es irgendwann nur noch, also wenn sozusagen Google diktiert, wie so ein Browser auszusehen hat, oder? Oder ist das gar nicht gefährlich?
Ja, Google hat selber mal, oder das Chromium-Projekt hat selber mal einen ziemlich klugen Satz hingeschrieben, als die ihre eigene Engine abgespalten haben von der WebKit-Engine. Die Blink-Engine stammt von der WebKit-Engine ab, ist aber mittlerweile so weit weg, dass sie halt eine eigene Engine ist. Die haben gesagt, es ist gut, wenn es so eine Diversität gibt, weil dann gucken Entwickler aus unterschiedlichen Teams, aus unterschiedlichen Perspektiven auf Probleme und finden unterschiedliche Lösungen dafür.
Du meinst Webentwickler?
Die Entwickler von den Engines.
Oder die Leute, die die Spezifikationen schreiben für neue Funktionen.
Genau. Ja. Und das bewirkt in der Gesamtheit, dass das gesamte Ökosystem stabiler wird, weil halt viele Leute aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Wenn wir jetzt nur noch eine Engine hätten, haben wir halt nur noch diese eine. Und wenn die plötzlich irgendwas ganz schlecht implementiert, dann gibt's halt ein Problem. Dann gibt's ja keine Alternative mehr dafür. Man könnte jetzt aber auch so weit gehen und überlegen, warum machen wir nicht eigentlich Chromium zum Standard, zu einem offenen Standard, der jetzt nicht mehr von einem Unternehmen definiert wird, sondern halt von wirklich was Unabhängigem und setzen das als Webstandard ein. Und alles, was in Chromium passiert, der steht halt dann für das Web.
Ja.
Aber Chromium ist nicht Open Source, oder?
Aber Chromium doch, ist Chromium.
Chromium ist Open Source.
Genau, im Grunde haben wir das, aber das lässt sich halt nicht so einfach einrichten, weil das ist de facto ein Open-Source-Projekt und aber ebenso de facto ein von Google und von Google allein gesteuertes Open-Source-Projekt. Ne? Google wird das auch nicht freigeben in dem Sinne, dass sie die Steuerung über dieses Projekt abgeben werden. Da brauchen wir, glaube ich,
das wollte ich gerade sagen, weil du so schön gesagt hast, warum machen wir das nicht einfach so? Weil da irgendwie ein Elefant im Raum steht, der darauf dann auf dir rumtrampelt und das zu verhindern weiß.
Freiwillig werden sie das sicher nicht hergeben, aber das steht ja zum Beispiel als Drohung im Raum in den Klagen gegen Google, zum Beispiel von in den USA, dass man denen möglicherweise den Browser wegnimmt. Aber das ist Zukunftsmusik, ganz klar. Mhm. Das muss man auch mal festhalten. Chromium ist ein von Google massiv dominiertes Projekt. Ich habe da nicht so richtig viele Zahlen recherchieren können, aber eine ist vielleicht ganz interessant. Ungefähr 80% der Beiträge zu Chromium stammen von Google-Mitarbeitern. Ne? Also es kann jeder mitarbeiten, kein Thema. Jeder kann da Dinge quasi hochladen. Das ist ein offenes Repository, wo man als Programmierer was beitragen kann. Das wird dann halt durchgesehen. Und schon bei den Leuten, die es durchsehen, ist dann der Google-Mitarbeiteranteil wahrscheinlich noch höher. Ob es dann halt auch wirklich stattfindet, ist dann eine andere Frage.
Und umgekehrt müsste man natürlich auch sagen, also der umgekehrte Fall wäre ja, Google entscheidet jetzt, wir ziehen uns raus aus Chromium. Dann ist Chromium tot, oder?
Ja.
Also wenn die wirklich 80%
möglicherweise und jetzt
können wir vorstellen,
durch Microsoft vielleicht nicht mehr.
Aber ihr müsst mir jetzt noch einmal auf die Sprünge helfen. Also es gibt Chrome. Das ist klar. Das ist der Browser, den ich runterlade von Google. Es gibt Chromium und es gibt Blink. Und Blink ist auch Open Source oder Blink ist sozusagen, also könnt ihr das nochmal genau, den Unterschied zwischen Chromium und Blink erklären und was davon Open Source ist?
Sowohl Blink als auch Chromium sind Open Source und Chromium ist im Grunde auch ein kompletter Browser. Du kannst auch Chromium runterladen. Also man kann Chromium zum Beispiel unter Linux installieren, kein Thema. Chrome ist Chromium plus ein paar Dinge, die Google da noch zusätzlich reintut.
Also zum Beispiel Bookmark-Synchronisierung über den Google-Account oder solche
Sachen. Ja, zum Beispiel Sicherheitsfunktionen, also alles, was zu Google hinfunkt, ist nicht ursprünglich in Chromium drin, aber wird dann halt von Google noch mit reingepackt.
Wir hatten übrigens im Test nebenbei bemerkt noch einen dritten Browser, der direkt Chromium auch heißt. Das ist der Un-Google Chromium, hieß der, glaube ich, hier, ne? Das ist also eine Chrome-Version, die entgoogelt ist, so ähnlich wie es ja auch Android-Derivate gibt, die von Google befreit sind.
Okay. Ja,
das ist wohl auch der erste Schritt, den Microsoft gemacht hat, als sie Edge auf Blink draufgesetzt haben. Sie haben auch da quasi alles erstmal entgoogelt, haben das auch relativ publik gemacht, wie viel Google-Dienste sie da entfernt haben. Ich glaube, was sie nicht ganz so publik gemacht haben, ist, wie viele Microsoft-Dienste sie gleichzeitig wieder eingefügt haben. Genau. Also vielleicht noch eine Erklärung, Keno. Blink ist ein Teil sozusagen des Browserkerns von Chromium oder dann Chrome. Dazu gehört noch V8, das ist die JavaScript-Engine. Das ist also auch ein ganz entscheidender Teil. Also die zusammen, Blink und V8 zusammen, da drum dann eine GUI, also ein Interface, das ist dann Chromium.
Okay, das hat dann, okay. Gut, da habe ich soweit verstanden, das ist doch schon mal gut. Gibt es denn jetzt bei diesen Engines, bei diesen drei Engines noch große Unterschiede? Also ich habe in eurem Artikel mir so ein paar Benchmarks, Balkendiagramme angeguckt und da schien es mir so, dass ist da bei der Geschwindigkeit, dass die erstaunlich groß sind, da immer noch die Unterschiede, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
Also ganz ehrlich, wir machen immer diese Benchmarks mit. Das sind ja zum Teil so rein,
synthetische Benchmarks.
So, ja, synthetische Benchmarks, genau, wo dann einfach ganz viel JavaScript ausgeführt wird oder so, was in der Praxis aber so nie stattfindet. Einen haben wir dabei, dieses WebXPRT, der eher so praxisgerechtere Szenarien durchtestet. Aber ganz ehrlich, was ich da so an Performance-Unterschieden gesehen habe, ist, glaube ich, nichts, was man in der Praxis bemerkt. Wenn ein Browser in der Praxis lahmt, dann liegt es eher an anderen Faktoren, nämlich dass mal ein Element nicht geladen werden kann, weil ein CDN, also ein Content Delivery Network lahmt oder weil Werbung...
Weil Heise Online wieder geschlampt hat bei der Programmierung, ne?
Danke. Ich würde ein bisschen widersprechen, Jo. Es gibt schon deutlich spürbare Unterschiede zwischen den drei Engines. Ich würde aber sozusagen rückwärts sagen, jeder Browser ist irgendwie fit for purpose. Mit jedem davon kann man das Internet gut bestreiten. Aber es gibt bei einzelnen Aufgaben schon dramatische Performance-Unterschiede. Das merkt man auch.
Hast du da ein Beispiel? Also mir fällt immer nur auf, dass man, wenn man so richtig cutting-edge, so Sachen, die ich interessant finde, so Grafik, Kram, irgendwie 3D, also Spiele im Browser oder auch VR, dass da oft steht, das läuft unter Firefox nur unter Vorbehalt und bitte benutzt doch Chrome. Das ist was mir so öfter unterkommt.
Den Satz hätte ich heute auch nochmal versucht, irgendwo unterzubringen, dass wir inzwischen so ein bisschen eine Tendenz hat zu sehen, Best Viewed with Chrome, wo früher mal Best Viewed with Internet Explorer stand. Und ganz, ganz, ganz früher mal Best Viewed with Netscape Navigator oder so.
Unangenehm.
Also ja, Chrome ist schon ein sehr performanter Browser und Firefox kommt da nicht ganz hinterher. Das ist aber bei denen seit ein paar Jahren ein ganz intensives Thema und ich würde behaupten, sie holen auf. Also sie sind auf einem Weg auf jeden Fall.
Wir Safari kommen ja gleich
bei einigen Aufgaben. Ja.
Wir kommen ja gleich noch dazu zu sagen, welche Browser wir privat benutzen. Da freue ich mich schon drauf, dass wir uns mal so ein bisschen battlen können, wie auf dem Schulhof, wer jetzt der geilste, wer den geilsten Browser hat. Ich benutze aber, was ich, dazu passt das jetzt, weil du sagst, dass Chrome so performant ist. Ich benutze Firefox, also auch aus Idealismus, weil ich das irgendwie gut finde. Aber auch, muss ich sagen, weil ich finde, dass das bei Chrome sieht das irgendwie immer scheiße aus, wie das scrollt. Also das sieht irgendwie immer so komisch, kann ich gar nicht richtig erklären. Das ist, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ruckelig ist, aber es sieht für mich weniger schön aus als bei Firefox. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich.
Was ist dein Kriterium, den Browser auszuwählen?
Also, weil man scrollt ja schon viel, wenn man das Internet benutzt und wenn man als Journalist viel liest oder so. Und wenn einem das Scrollen irgendwie nicht gefällt, dann weiß ich nicht, dann kann man das doch.
Ist ja interessant, was für Kleinigkeiten sich das manchmal festmacht. Ne? Also auch, was es so schwer macht, dann den Browser zu wechseln, wenn man sich einmal auf so einen Browser so häuslich eingerichtet hat oder so.
Ja, ja, ja.
Doch so ein paar Dinge, die man, die Bookmarks und dann so irgendwelche Synchronisation dann mal was anderes auszuprobieren, da tun sich dann viele, glaube ich, ziemlich schwer.
Ja, das stimmt. Also nochmal ganz kurz in Sachen Performance. Ich habe mir ein bisschen auch die Browser unter macOS angeschaut. Kann Sebi vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Aber und habe da auch ein bisschen rumgebencht und da ist mir schon aufgefallen, dass Safari einen Mordsvorsprung hat. Und das merkt man auch. Das merkt man tatsächlich auch.
Das kann aber halt, kann das auch macOS-spezifisch sein?
Das weiß ich nicht so genau, ob das jetzt WebKit ist, weil wir ja keinen Vergleichsmaßstab haben so richtig. Ich meine, das ist
also das einzige, kann ja sein, das dass die anderen Engines auf macOS irgendwie nicht so gut optimiert sind oder so.
Also Firefox fällt halt deutlich ab. Zum Beispiel, was Usability angeht, sowieso unter macOS, klar, weil er viele Features halt, die macOS bietet, nicht nutzen kann. Also Hardware kann ich eigentlich ausschließen, das war ein nagelneues MacBook Pro mit 32 GB Speicher und so und so weiter und so fort. Ich habe es auch noch mal auf ein paar anderen
schon mit M1 anderen Geräten ausprobiert. Oder noch mit
Nee, es war kein M1, nee.
Okay. Aber wo spürt man das denn? Also als Anwender? Jetzt nicht in den Werten, sondern
zum Beispiel, wenn du eine Seite mit vielen aktiven Inhalten hast, tatsächlich beim Scrollen, habe ich schon den Eindruck.
Tatsächlich, Scrollen finde ich auch, ich wundere mich fast, dass du es gar nicht so relevant findest, Jo. Aber man scrollt halt wahnsinnig viel. Und bei Spielen, ne, wie hoch werden da diese 60 Frames gehandelt, dass man sie mindestens hält und nicht darunter einbricht? Und da merkt man deutlich Unterschiede bei den Browsern teilweise, ob die das noch schaffen beim Scrollen. Und dann hat man schnell so ein Ruckeln, Mikro-Ruckeln und so, und das fühlt sich doof an.
Also kann man ja auch ganz klar, bei den kombinierten Benchmarks war es nicht so krass, also beim WebXPRT zum Beispiel, aber bei MotionMark, ne, der sehr grafiklastig ist, bei dem Benchmark, da ist Firefox im Vergleich zu Safari unter macOS echt eingebrochen, also überhaupt kein Vergleich.
Aber das hat, glaube ich, sicherlich was mit macOS zu tun, weil ich habe jetzt zum Beispiel unter Windows jetzt gerade Chrome und Firefox gleichzeitig laufen, habe ich jetzt gerade gemacht und habe so ein bisschen heiser online hoch und runter gescrollt.
Ja, aber du hast kein Safari laufen. Kannst du
halt nicht. Okay, das ist
das war auch unser Problem beim Testen. Ne? Wir haben natürlich keinen Vergleichsmaßstab. Also wir haben natürlich die Portierung von Firefox auf macOS und was willst du machen? Die hast du halt zur Verfügung, mehr kannst du nicht machen.
Früher gab es ja mal Safari für Windows.
Klar, aber vielleicht wissen sie, warum sie ihn nicht mehr anbieten.
Ja, okay.
Ich glaube, das wäre nochmal ein richtiger Gamechanger, wenn die Safari für Windows rausbringen würden. Das würde, glaube ich, nochmal einige Dinge verschieben.
Es gibt, glaube ich, noch Projekte, die WebKit sozusagen in irgendwie eine Art Browser am Leben halten für Windows. Theoretisch kann man das, glaube ich,
als Browser oder
aber nicht Apple. Ne? Also Apple hat.
Ich glaube, dass WebKit auch in irgendeinem Mailprogramm noch eingesetzt wird, zum Beispiel zum Rendern von HTML. Aber sicher bin ich mir
nicht. Okay. Nicht
aber es wird ein Schattendasein unter Windows.
Ja. Okay, das war jetzt die Performance. Aber wichtig ist ja auch, sind ja auch so Sachen wie Privatsphäre und Datenschutz und so. Und da spielt Google ja so ein bisschen den Rächer der entnervten User hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie jetzt die bösen website-übergreifenden Cookies abschaffen wollen oder zumindest dem User das die Möglichkeit geben wollen. Kann man das eigentlich ernst nehmen von einer Firma, die ihr Geld damit verdient?
Wenn ich kurz sagen darf, allein, dass du das so einführst, zeigt, dass Googles Marketing-Team beeindruckende Arbeit geleistet hat. Weil Google ist sicherlich den anderen, also Firefox und Safari, was das Thema Privatsphärenschutz angeht, hinterher und ist jetzt sozusagen auch aufgewacht, weil sie feststellen, dass es tatsächlich ein Wettbewerbsnachteil werden könnte, wenn man da nicht ein Bewusstsein für schafft. Und ja, es ist gut, dass sie es geschafft haben, jetzt schon da sich nach vorne zu stellen sozusagen.
Genau, das ist es nämlich. Also es gibt mittlerweile in so gut wie jedem anderen Browser brauchbare Tracker-Blocker und Werbeblocker zum Teil auch schon, nur in Chrome nicht. Hm. Und in Chrome ist es angekündigt, wir machen da was ganz Tolles, aber bei es hat dann gleich so einen Nachgeschmack. Es soll ja dann im Grunde die Werbung im Browser stattfinden. Also im Grunde das, was dich ein bisschen identifiziert und auf dich zugeschnitten wird, wird dann im Browser stattfinden. Das bedeutet in der Praxis, dass alles, was bisher ja in so einem großen Markt stattgefunden hat, wo ganz viele Player beteiligt waren, plötzlich in der Kontrolle des Browsers ist. Das ist natürlich super für Google als Werbeunternehmen, dass das alles dann unter Kontrolle hat, unter eigener Kontrolle und nicht mehr irgendwie mit anderen konkurrieren muss. Aber es ist natürlich dann, es würde den ganzen Werbemarkt komplett umkrempeln.
Das ist okay. Einfach total unglaubwürdig. Ich meine, also wenn man sich anguckt, was Apple jetzt seit einiger Zeit macht, zum Beispiel, ne, mit Safari. Also Apple hat ja der Werbeindustrie wirklich schon von über einem Jahr echt den Kampf angesagt. Also die.
Ja, weil Apple auch damit kein Geld verdient.
Ich wollte gerade sagen, Apple ist kein
Daten. Das würde ich auch machen.
Ein betriebenes Unternehmen verdient mit Werbung kein Geld. Zumindest nur rudimentär. Und deswegen können sie es machen. Aber natürlich, was Safari im Moment insgesamt für einen Marktanteil, 16% oder sowas, glaube ich, das ist schon auch relevant durchaus, wenn du alle Mac-User verlierst quasi als Werbetreibendes
Unternehmen. Das hat denen wehgetan, das hat den Werbeunternehmen wehgetan, als sie das scharf geschaltet haben, auf jeden Fall.
Vor allem diese ganzen innovativen Geschichten, die anderen sich halt überhaupt nicht drüber nachdenken und sich nicht trauen. Also natürlich zum Beispiel per Default, glaube ich, mittlerweile Safari blockt Drittanbieter-Cookies, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch solche Sachen wie, dass man Cookies in Sandboxen sperrt und dass man sie deaktiviert nach Woche quasi. Also das egal, du musst sie dann quasi händisch wieder, du musst das wieder erlauben, dass der Browser wieder auf das Cookie auslesen darf. Das finde ich echt, das sind einfach ganz coole Ideen, aber die Werbeindustrie natürlich, da wurde Zeta und Mordio geschrien natürlich. Bei Google wurde das noch nie gemacht. Und wenn du dir im Moment Chrome anguckst, wie Chrome vorkonfiguriert ist, natürlich werden alle Cookies zugelassen erstmal, aber du hast auch kaum Möglichkeiten. Also auch Firefox bietet viel mehr Möglichkeiten, Tracking zu entgehen, hat zum Beispiel mittlerweile jetzt sogar einen Fingerprinting-Schutz, der zwar nicht richtig funktioniert, unserer Erfahrung nach, so wie wir es getestet haben, noch nicht. Aber also Fingerprinting, sagt dir was, Kino?
Ja, dass man halt den User ohne Cookie erkennen kann.
Genau,
halt
also dass der Browser Auflösung wieder erkannt wird anhand von individuellen Daten, die der Browser zurückliefert, wenn man sie abfragt. Ne? Und aus der Kombination der Daten kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, hohen Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass das der Nutzer ist oder beziehungsweise zumindest das Gerät oder der Browser. Und das versucht Firefox schon zu unterbinden und da sind die anderen zum Beispiel noch ziemlich weit weg von.
Kannst du noch mal genau erklären, du hast jetzt gesagt, dass das der Werbeindustrie ziemlich geschadet hat, was Safari gemacht hat. Was haben die genau gemacht, also neu?
Vielleicht haben die kann das Sebi technisch, bist du da auf dem Stand, Sebi, kannst du das vielleicht besser erklären?
Ich versuch's gerne, genau. Die nennen das Intelligent Tracking Protection und es natürlich mit Machine Learning und so weiter, wie Apple uns immer gerne wissen lässt. Die Idee ist, dass sie nicht, sag ich mal, so einen klassischen Ansatz wie einen Werbeblocker nehmen, dass sie einfach die ganzen Anfragen unterbinden und gar keine Anfragen mehr an die Server stellen, weil sie wahrscheinlich einfach festgestellt haben, dass das dann zu Ausweichbewegungen wie Fingerprinting und so weiter auf der einen Seite führt und weil es einfach auch Webseiten kaputt macht, auf der anderen Seite.
Oder Trackerblocker, ne? Oder Trackerblocker.
Genau. Und deswegen machen sie ein bisschen was Geschickteres. Sie bauen quasi für jedes Origin, nennt man das, also für jede Webdomain, die in einer Seite eine Rolle spielt, bauen sie so eine Art eigene Spielwiese. Und wenn du ein Cookie von Origin A auf Heise Online siehst und du siehst das gleiche Origin A dann auf einer Seite von Spiegel Online oder sowas, dann teilen die sich aber nicht das Cookie. Das haben sie früher immer getan, das war immer der gleiche
Cookie. Das merken die Cookies selbst aber nicht.
Nein,
die Cookies dass sie quasi isoliert sind.
Genau, das ist die Idee dahinter, dass das jetzt alles so.
Ja, und nach einer Zeit werden dann die Cookies auch verworfen. Ne?
Das richtig, genau, das machen sie noch darüber hinaus.
Und das hat Safari per Serien, also sofort eingestellt oder muss ich das als User aktivieren?
Ist eingestellt.
Das ist
jetzt und zwar ist das auch im System eingestellt und nicht nur im Browser selbst. Das heißt, es gibt ja auch noch andere Anwendungen, die auf Safari innerhalb von macOS zugreifen, für die gilt das gleich selbe Prinzip dann.
Ist das
und auch unter iOS funktioniert.
Genau, wollte ich gerade fragen. Ja. Das, unter iOS läuft dasselbe auch.
Mobil genauso,
ja. Ah, das ist ja nicht schlecht. Aber man würde jetzt ja eigentlich denken, dass diese Open Source von Firefox, dass die das, dass die noch mehr auf Privatsphäre und Datenschutz setzen. Aber ihr würdet jetzt, wenn ich euch so richtig verstehe, dann ist dieses Safari-Feature quasi noch datensparsamer als das, was Firefox macht?
Nee, datensparsamer ist, glaube ich, das, was Firefox macht, aber es hat halt den höheren, die höhere Chance, Sachen kaputt zu machen. Das was schreiben sie auch drunter, wenn man das einschaltet, vorsichtig, wenn du dieses, wie heißt das, Aktivitätenverfolgung heißt das auf Deutsch in Firefox und die kennt so drei Einstellungen.
Standard,
genau. Und die dritte Stufe heißt streng und da steht dann schon dahinter. Wenn du das einschaltest, musst du damit rechnen, dass Sachen nicht funktionieren werden.
Achso, und dieses Safari-Ding, das funktioniert dann, das funktioniert im besten Fall mit allen Seiten.
Wobei Standard, das muss man auch sagen, Standard ist die Voreinstellung, mit der der, wie du den Browser auch installierst, mit der er daherkommt und das blockt Tracking unserer Erfahrung nach nicht zuverlässig. Also ja, okay. Wirklich zuverlässiges Cookie-Blocking, Tracking-Blocking hast du in Firefox ohne Add-on. Man muss immer sagen ohne Add-on. Du kannst natürlich auch Add-ons installieren, aber ohne Add-ons dann nur in dieser strengen Einstellung.
Ich muss also echt sagen, wenn ich benutze ja Firefox, habe das auf dieser Standardeinstellung und es ist tatsächlich deutlich angenehmer, das Netz zu benutzen hier bei mir am Desktop in Firefox als auf meinem Android-Smartphone
mit Chrome.
Also das ist ja schon echt hart, was man da, also
ich
gerade
würde auch sagen,
mobil,
würde das
was
Firefox
einem da
Feature
an Pop-up.
So kleinreden.
Ja, das ist schon, also habe ich mich aber halt wahrscheinlich einfach schon dran gewöhnt, aber ich bin dann halt mobil immer total erstaunt, was für schlimme Werbepop-ups da zugelassen werden. Also auch diese, die offenbar gar nicht sein sollen, wisst ihr auch, diese komischen, sie haben ein Virus oder so, diese schlimmen Dinger, ihr Handy.
Man muss übrigens auch noch, vielleicht noch was zum Ergänzen, ganz kurz, was ich auch eine sehr, sehr gute Sache finde, ist die Awareness, die Browserhersteller mittlerweile versuchen zu erzeugen. Das ist auch neu. Das beobachten wir auch erst seit einem Jahr. Sprich, Safari zum Beispiel, wenn du da oben dann auf dieses Schild klickst, ne, wird dir genau gezeigt, wie viele Blocker die Seite, wie viele Tracker die Seite versucht hat.
Das erschüttert die Leute dann immer.
Genau, das erschüttert die Leute regelrecht. Ne? Da wirst du erstmal darauf aufmerksam. Huch, ach du Schande, wie viel bei Heise Online,
ich denke, dass bei Chrome, dass ich gerade gefragt habe, dass Chrome sich jetzt so als Rächer der User irgendwie aufspielt, das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Medien das natürlich als besonders meldenswert empfunden haben, dass ausgerechnet Google jetzt solche Funktionen einführt, weil man geht ja, dass Firefox sowas macht, das findet man ja normal, weil Firefox ist ja keine, verdient ja kein Geld mit Werbung. Wobei auf der anderen Seite natürlich Firefox zum größten Teil ja von Google finanziert wird, weil wenn ich euren Artikel richtig verstehe, dann bezahlt Google halt dafür, dass in der Suchleiste von Firefox halt Google voreingestellt ist.
Ja, nicht nur Firefox, sondern auch Apple, ne, zum Beispiel.
Ja, das ist also ganz interessant auch. Man könnte sagen, dass Google die Entwicklung aller Browser im Grunde finanziert.
Das ist
wobei Apple
absurd.
Das wahrscheinlich auch selber könnte.
Ich wollte also Google könnte das abschalten einfach. Ne? Google könnte Firefox, wenn sie das wollten, könnten sie die platt machen. Indem sie einfach sagen, so kein Geld mehr für euch. Tschüssikowski. Bei Apple ist das was anderes.
Ich glaube, Mozilla würde dann, glaube ich, so eine Marketingaktion fahren, wie die Wikipedia das macht oder so. Ich glaube, die würden schon auf ihr Geld kommen.
Also ehrlich gesagt, wenn ich mal das sagen darf, das würde ich mir sowieso wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Foundation auf viel breiteren Beinen steht, als sie es im Moment tut. Also,
wisst ihr denn, wie viel
diese
Prozent das ist?
Von Google zu begeben, ist nicht gut.
Wisst ihr ungefähr, wie
abhängig? Also, wir hatten doch so im Kopf, Jo, ich weiß nicht mehr, wie war der Deal pro Jahr?
Sonst können wir einfach sagen, die Leute sollen den Artikel
lesen. Hundert Millionen waren
einige das, hunderte glaub, Millionen auf jeden Fall. Unter einer Milliarde, glaube ich, aber einige hunderte Millionen Dollar.
Okay, krass, ja, das ist natürlich heftig.
War, glaube ich,
600 oder so.
Mit Abstand der größte Spender oder so. Also sie sind schon ziemlich abhängig davon derzeit.
Aber ich habe auch da nicht die genaue Zahl im Kopf, aber Apple kriegt, glaube ich, eine Größenordnung mehr Geld von Google.
Ja, Apple, da kannst du noch eine Ziffer dranhängen.
Da kann man eine Null dranhängen, ja.
Aber bei Leuten, denen ihre Privatsphäre wichtig ist, da poppt ja in letzter Zeit immer so ein anderer Name noch auf. Also nicht Safari und nicht Firefox, sondern dieses ominöse Brave. Was hat es denn damit auf sich? Ist das was Tolles? Machen die Sachen besser als Safari und Firefox?
Brave ist erstmal ein Chromium-Browser auch, ne? Das muss man dazu sagen. Also auch wieder ein Geschwister von Chrome, aber mit ganz vielen anderen Funktionen und vor allem halt einem ziemlich harten Inhalteblocker, also Tracker und Werbeblocker. Und die Idee von Brave ist, dass der Browser Werbung darstellt. Also man kann, wenn man das will, kann man sich da Werbung anzeigen lassen in Brave. Und kriegt dann Geld dafür in so einer digitalen Währung, in so einem
BAT, ne?
BAT,
genau. Basic Attention Token.
Ja, genau. Attention ist die Währung sozusagen. Und die Idee ist halt, dass der Nutzer dann diese Tokens, die er da verdient, indem er sich die Werbung anguckt, dass er die wieder Website-Betreibern zukommen lassen kann. Jetzt ist es nur leider so, dass im Grunde ist das Werbemodell im Browser. Also es ist im Grunde so etwas Ähnliches, wie Google vorschwebt, das Ganze in den Browser zu verlagern. Und ich finde die Idee grundsätzlich auch nicht schlecht. Es ist halt was anderes, ob es ein kleiner macht oder ob es das Google dann macht.
Aber wie meinst du in den Browser verlagern? Also bei wenn ich jetzt Chrome benutze, dann generiere ich für Google ja auch Geld im Browser, oder wie meinst du das jetzt? Also dass sozusagen nur, also sozusagen der Browserhersteller das
der
Geld
Browser kümmert sich, der Browser kümmert sich um die Auslieferung der Werbung. Wer kriegt welche Werbung?
Ach so, also nicht die Server. Also nicht Server, genau. Okay, verstehe.
Es findet größtenteils im Browser statt und das macht Brave halt jetzt schon. Wobei in allen Versuchen, in denen ich Brave bisher verwendet habe, habe ich noch nie so eine Werbung gesehen. Also ich habe heute nochmal geguckt auf der Website, angeblich gibt es in Deutschland aktuell 23 Kampagnen oder sind 23 Kampagnen gelaufen, das geht nicht so genau aus der Seite hervor. Ich habe so eine Werbung noch nicht gesehen. Ich meine, das ist halt ein kleiner Browser, sie sagen, sie haben täglich irgendwie 7 Millionen Nutzer. Das ist natürlich verschwindend gering im Vergleich zu den anderen Browserherstellern. Also, aber nichtsdestotrotz ein interessanter Ansatz.
Aber das bedeutet also, dass sozusagen Brave die ganze Werbung, die so im Netz ist, rausfiltert und dafür eigene Werbung einblendet, die sie selber verkauft haben.
Die sie selber verkauft haben und wie gesagt, man wird da nicht Cash ausgezahlt oder so, oder man kriegt nicht direkt eine Überweisung, sondern das Ganze wird in diesen Basic Attention Tokens ausgezahlt, die man im Browser verwalten kann und dann kann man sagen, also wenn die Website dafür vorgesehen ist, also wenn Heise jetzt zum Beispiel Zahlungen akzeptieren würde, dann könnte man Heise seine Tokens zukommen lassen.
Ich habe gerade mal Brave installiert und mal Heise Online aufgerufen. Ich kriege hier jetzt, also oben sind tatsächlich alle Anzeigen ausgefiltert, aber diese kleinen da in der rechten Spalte, Double-Click heißen die, oder? Pub-Ads, also die URL ist pubads.g/doubleclick.
Genau,
lacht ihr? Sebi grinst.
Achso, okay. Da kriege ich immer noch nur zwei, drei davon, aber der Rest ist komplett rausgefiltert.
Welche Tricks haben die denn angewendet bei Heise Online, Sebi?
Dass
sie da durchkommen.
Diese Anzeigen kommen tatsächlich von unseren Servern, aber die Ziel-URL, die ist der Double-Click-Server. Das ist das Werbesystem von Google, das sie gekauft haben vor vielen Jahren, um dann Klicks darauf zu zählen. Aber die werden nicht vom Google-Server ausgeliefert, deswegen tauchen die da auf.
Ah ja, okay. Und bei Chrome, das ist eine ganz andere Baustelle. Also da kommen so... Da sehe ich auch, das sind diese, ich glaube, Retargeting-Ads heißen die. Ich hatte irgendwie mal nach so Spinning-Bikes für zu Hause gestern gesucht und habe natürlich nur so Werbung davon. Da ist ganz Heise Online mit vollgekleistert. Okay, aber macht Brave denn noch irgendwelche anderen Sachen, die für die Privatsphäre irgendwie gut sind oder so?
Ups, sorry.
Das ist es im Wesentlichen. Das ist ja schon eine ganz ganze Menge.
Auf jeden Fall, weil natürlich diese Tracking-Anzeigen natürlich auch für böse Sachen verwendet werden können.
Also In unseren Tests hat es die Tracker am, also mit den Standardeinstellungen am zuverlässigsten weggefiltert.
Also besser noch als Safari und
Firefox. Safari filtert gar nicht Werbung weg. Werbung gibt es. Sie ist nur nicht so personalisiert, wie die Werbeindustrie das vielleicht gerne hätte.
Ah, okay.
Ja, also ist schon ganz von Werbeblockern ganz haben wir gar nicht gesprochen. Ne? Klar, genau. Also Werbeblocker ist was anderes.
Ja gut, aber,
Brave hat im Grunde einen.
Genau.
Ja, klar. Okay. Ja. Ja.
Also das ist aber die Frage, wenn Brave halt populärer wird und selber mehr Werbung verkauft, dann ist das Brave von Brave angezeigte Internet womöglich mit Dollar zugeknallt mit Werbung als andere.
Naja, man kann das einstellen als Nutzer, ob man Werbung sehen will oder nicht.
Achso, und sonst kriegt man kein Geld. Mhm. Stimmt, genau. Das ist das Konzept, sonst kriegt man einfach kein Geld. Ne? Ihr kriegt jetzt, ihr kriegt irgendwie toll Geld, aber habt ihr da, also dass da jetzt irgendwie schon Summen zusammengekommen sind bei Brave, die irgendwie ernstzunehmend waren, das habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht feststellen können, oder?
Ich glaube, die sind einfach zu klein und zu unbedeutend, als dass da wirklich was passiert.
Also man muss ja sagen, dass diese Betreiber anmelden bei Brave wiederum. Also vielleicht das nochmal als Erklärung. Brave ist, das erkennt man hier schon, Brave ist mehr als ein Browser. Brave tritt halt auch noch als Player im Werbemarkt auf. Ne? Die die verkaufen halt Werbeplätze in ihrem Brave-Browser und sind damit, so ein bisschen positionieren sie sich halt wie Google, die auch mehr sind als nur ein Browser, ne? Sondern auch überall im Werbemarkt ja noch mitspielen. Und genau, du kannst dich dann als Webseitenbetreiber bei Brave, der Firma, anmelden und sagen, ich möchte gerne, dass die mir gut geschriebenen Attention-Tokens, dass die irgendwie ausbezahlt werden. Mhm. Okay. Ich weiß aber nicht, wie viele Seitenanbieter das machen tatsächlich.
Aber ich kann ja auch alles, ich meine, das ist ja eigentlich ist das ja ein cooler Deal, dass Brave halt sagt, so entweder ihr kriegt jetzt Werbung angezeigt, wir wissen, dass euch das nervt und deswegen kriegt ihr da für eure Aufmerksamkeit, kriegt ihr Geld sozusagen. Das kriegt ihr dann auch. Finde ich es ja, und wenn ihr das aber nicht wollt, könnt ihr das alles abschalten, dann seht ihr gar keine Werbung mehr. Das ist ja eigentlich ein okayer Ansatz, ob das für uns als, also das ist ja natürlich immer die Gratwanderung. Ihr habt ja auch gerade immer ein bisschen gekichert, als ich irgendwas von Werbung auf Heise Online erzählt habe. Das ist für uns ja die Gratwanderung, weil wir werden halt, ne, wir werden alle davon bezahlt. Und natürlich nervt die Leute diese Werbung. Und das ist alles wirklich eine schwierige Geschichte. Und die Leute nervt, aber sind aber genauso, wollen aber auch nicht so viel Paid Content. Ach, das ist ja eine andere Diskussion auf jeden Fall, aber
ja. Naja, das spielt aber alles mit rein, das ganze Werbeding. Und jetzt gerade auch mit den Browsern glaube ich, dass jetzt im kommenden Jahr sich da unglaublich viel verändern wird. Also Google hat ja gesagt, sie werden sich in diesem Jahr von Cookies verabschieden und sie wollen da ja irgendwas jetzt durchdrücken in ihrem Browser. Es gibt aber auch massiven Widerstand. Also gibt es zum Beispiel in Großbritannien gibt es eine Gruppe von Werbeunternehmen, die schon gesagt haben, hier an den Regulierer, bitte verhindere mal, dass Google das macht. Wir wollen das nicht, weil die einfach ihre Fälle davon schwimmen sehen. Mhm. Aber es wird sich da eine Menge tun. Ganz einfach getrieben dadurch, dass die Leute ja ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, also auch durch die Browser, was da eigentlich im Hintergrund so alles passiert. Ja. Dass sie das nicht mehr wollen.
Ja, auch dieses nervige, dass man immer bestätigen muss, welche Cookies gesetzt werden dürfen. Ich meine, das ist ja auch wahnsinnig nervig, was man auf jeder neuen Webseite, die man benutzt, immer erst anklicken muss. Wenn es keine Cookies mehr gibt, wird es dann diese komischen anfangs, wie nennt sich das denn, diese Dialoge, wird es die dann auch nicht mehr geben oder wie?
Ja, wenn es keine Cookies mehr gibt, gibt es auch die die Erforderungen oder das Gebot, sich Einwilligung einzuholen zum Setzen jedes Tracking-Cookies, wird es dann eben auch nicht mehr geben, klar.
Stimmt. Aber glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass das passieren wird?
Nicht du in den nicht? Nächsten Jahren.
Naja, es sind ja nicht nur die Cookies, die da eingebunden werden. Also man bindet ja auch Inhalte von Drittanbietern an, also angefangen von YouTube-Videos oder Tweets oder so. Also und die DSGVO schreibt halt vor, dass dahin nur Daten übertragen werden, wenn der Nutzer es will und wenn er informiert eingewilligt hat.
Und das kann ich aber ja meistens, also Sachen, so Tweets, so Twitter und Facebook und YouTube kann ich ja immer einzeln, wollen Sie das sehen, das ist eine externe Webseite, kann ich immer an- und ausschalten einzeln. Das kann man ja Das ist ja ein bisschen eleganter, finde ich, als.
Ja, es ist aber auch, Cookies. Das führt jetzt ein bisschen weit, denke ich. Das ist jetzt auch eine, wieder eine DSGVO-Geschichte. Aber Cookies sind schon nochmal ein Spezialfall im Vergleich zu Social Plugins zum Beispiel oder auch zu eingebetteten Inhalten. Da sieht es ein bisschen anders aus. Also wenn du, um das ganz kurz zu sagen, wenn du in deinen Datenschutzerklärungen sagst, was du da tust, ne, welche Seite da aufgerufen wird und idealerweise hast du dann, das hast du natürlich in der Regel nicht, wenn du nur einmal irgendwas einbettest, aber wenn du vielleicht da noch einen Vertrag hast, dann musst du da nicht besonders eine Einwilligung für holen, in aller Regel.
Okay. Sebastian, wie siehst du das mit den Cookies? Werden die verschwinden?
Also wenn Cookies als Technik verschwindet, dann werden sie durch irgendwas anderes ersetzt. Also denn es wird diese Notwendigkeit für diese Technik, die wird es weiterhin geben, dann. Aber Cookies sind halt tatsächlich schon ein bisschen besonders, weil die halt immer wieder mit übertragen werden. Der Browser hat ja noch ganz andere Möglichkeiten, Daten zu speichern. Aber die unterscheiden sich technisch insofern, als dass die nicht immer wieder zurückgesendet werden bei jeder Interaktion mit einem Server. Ob das so erhalten bleibt, darf bezweifelt werden tatsächlich, weil das so leicht wirklich ausgenutzt wurde jetzt halt von der Werbewirtschaft. Aber ich fürchte, die Cookie-Dialoge, die werden wir nicht so schnell loswerden.
Es sind ja nicht nur Cookie-Dialoge, also man muss ja ganz viele Arten der Datenverarbeitung da abnicken oder so und irgendwas wird noch übrig bleiben.
Also wir müssen auch nochmal vielleicht ganz kurz unterscheiden, ne? Also wenn wir von der DSGVO sprechen und von Datenschutz, dann geht es immer um Tracking-Cookies. Es geht halt zum Beispiel nicht um Session-Cookies. Das ist nochmal was anderes. Das Problem ist halt, dass Cookies so viele verschiedene, also die Technik an sich bietet so viele Möglichkeiten für Website-Betreiber irgendwie mit dem Browser zu interagieren quasi. Das erstreckt sich halt nicht nur auf irgendwie das Tracking über Webseiten hinweg, sondern dient halt auch der Bequemlichkeit des Nutzers. Also ich meine, jeder von uns nutzt zumindest bei manchen Websites die Funktion angemeldet bleiben, ne? Die in aller Regel über Cookies realisiert.
Auf jeden Fall, das ist sehr angenehm.
Wenn du die nicht mehr hättest, wärst du ganz schön genervt, wenn du dich jedes Mal überall neu anmelden solltest. Aber auch das ist nicht von der DSGVO umfasst. Darum geht es nicht. Es geht um Tracking.
Okay.
Aber ich glaube tatsächlich, wir werden da was sehen. Da wird sich was verändern. Denn diesen Zustand, den wir jetzt haben, ich glaube, den findet keiner der Beteiligten gut. Ich glaube, das ist weder das, was die Datenschützer haben wollten, die stehen da, glaube ich, so ein bisschen davor, wie vor der Wünsch dir was Fee. Ne? Noch ist es das, was der Nutzer haben möchte, noch hilft es der Werbeindustrie. Und ich glaube, dass die Browser der Schlüssel sein werden, da eine Technik zu finden, die das vermittelt, die den Nutzerwunsch quasi als Interface entgegennimmt und an die Webseite kommuniziert und gegebenenfalls, das wird, glaube ich, der spannende Punkt, auch durchsetzt.
Ne? Naja, du erinnerst dich an den Erfolg von Do Not Track zum Beispiel?
Ja, genau. Und ich glaube, die Browserhersteller auch. Und ich glaube, das werden sie nicht nochmal so machen.
Das müsst ihr leider erklären, Leute, was das ist.
Do Not Track ist so ein HTTP-Header, das der Browser mitgesendet hat an jeden Server, mit der Bitte, bitte verfolgt mich nicht, bitte trackt mich nicht. Also den Nutzer dieses Browsers hat nur leider nicht genutzt. Die haben es trotzdem gemacht. Es war total ein unverbindlicher Standard. Und die meisten Dienstanbieter haben einfach nur gesagt.
Man findet das übrigens als Einstellung noch eigentlich, glaube ich, in jedem Browser. Kannst du irgendwo anklicken.
Safari hat es, glaube ich, schon weggeräumt.
Weil es
eh lächerlich ist.
Genau. Ich glaube, die Werbebranche hat sich darauf berufen. Ich hoffe, ich erzähle das nicht falsch. Internet Explorer hat in irgendeiner Version das als Default gesetzt. Do not track an. Denn auch Microsoft ist nicht so sehr auf Werbung angewiesen wie Google. Und daraufhin haben sie gesagt, das ist ja jetzt keine Willenserklärung eines Nutzers mehr. Das können und brauchen wir dann also auch dementsprechend nicht berücksichtigen.
Genau, aber jeder Nutzer will automatisch eigentlich immer Werbung sehen, alle Werbung.
Ja. Aber Leute, ich muss echt sagen, ich habe wirklich jetzt schon total viel gelernt. Also diese Browser, das ist ja wirklich hochgradig politisch und also auch wirtschaftspolitisch sehr interessant, nicht nur technisch. Also muss ich echt sagen, habe ich viel gelernt. Vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt haben wir ganz viel über Browser geredet und was sie können und was sie nicht können. Und jetzt interessiert mich natürlich, was ihr für Browser benutzt. Ich kann ja mal anfangen, könnt ihr noch ein bisschen überlegen, was ihr sagen wollt. Also ich benutze, habe ich ja gerade schon gesagt, ich benutze Firefox, weil ich das gut finde, dass das eine Firma ist, die nicht von Werbung lebt.
Und weil es schöner scrollt.
Und weil irgendwie finde ich es auch cool, dass man den, ich habe gerade noch drüber nachgedacht, dass ich tatsächlich früher, als ich noch mit Modem ins Internet gegangen bin, tatsächlich den erst hieß es ja Mosaic und dann hieß es Netscape Navigator, ne? Mosaic war noch davor. Aber so wenn ich das richtig, so alt bin ich, ja. Wenn ich das richtig sehe, ist das ja alles immer noch quasi das gleiche Fundament. Also ich denke, dass aus der Codebasis von Mosaic jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel übrig ist, aber.
Und es gab auch größere Brüche unterwegs. Also die
ja, Firma gut, aber Netscape auf jeden Fall ist das sozusagen der Urbrowser, der Opa, der. Finde ich irgendwie schön, dass man sozusagen.
Es gibt
so
da noch eine Linie bis dahin zurück, wenn man so will.
Genau so meine ich das.
Das ist ja ganz witzig, wenn man sich die Geschichte anguckt, ne? Das Firefox war ja mal so als kleiner, leichter Browser, ohne viel Featureitis und so. Konzipiert worden, ne? Und nachdem er dann jetzt mittlerweile der einzige Browser ist, ist jetzt Chrome quasi der kleine, leichte Browser ohne Featureitis.
Stimmt, und irgendwann gibt es dann wahrscheinlich wieder einen.
Würde ich nicht sagen.
Achso, und was? Ja, aber Chrome gilt schon so als das schnellste, flinkste Ding, was.
Performant, ja. Aber nicht aus dem Grund, weil er auf viel verzichtet.
Okay.
Ich oute aber es ist also kein Schnickschnack drin oder so, also irgendwie RSS-Reader oder sowas oder so, nur so eine Seitenleiste oder so, das hast du alles in Chrome nicht.
Ja, jetzt habe ich aber genug über meine Vorlieben gelabert. Was benutzt du denn, Sebi?
Ja, wer es noch nicht erraten hat, also ich benutze ganz viele Browser, alle Browser, aber privat und so ein bisschen bevorzugt benutze ich tatsächlich Safari, weil ich auch Geräte eben aus dem Apple-Ökosystem verwende. Und da gibt es einfach tolle Möglichkeiten, wie das auch geräteübergreifend funktioniert, was Chrome auch kann zwischen Android und einem Chrome-Browser. Also da werden die Tabs synchronisiert, da werden die Bookmarks synchronisiert. Ich habe noch einen externen
Passwort-Manager. Das funktioniert übrigens auch ziemlich gut über die iCloud, auch mit anderen Browsern. Ne?
Ja,
das ist ziemlich gut. Ja,
für Firefox gibt es ein Add-on, ne? dass der mit der iCloud kommuniziert.
Also so mein privater Browser, und ich versuche den auch im Arbeitskontext immer wieder zu benutzen, da bin ich dann gleich so ein bisschen Tester auch, ne? Weil sonst sehr, sehr viele Webentwickler zu Chrome tendieren und es gibt eben Unterschiede und ich sehe die dann.
Und Safari hat aber auch, es gibt, also ich muss sagen, ich habe Safari noch nie auf dem Desktop benutzt, weil ich keinen macOS-Rechner habe. Safari kann man auch ganz normal mit Add-ons benutzen. Kann man auch Add-ons.
Ja, das gibt nicht viele. Ist eine interessante Geschichte, da eiert Apple rum, würde ich sagen. Jetzt zu allerletzt, gerade neu in Safari 14, unterstützen Sie ein Format, auf das sich auch Firefox und Chrome vorab schon geeinigt haben, das heißt Web Extension, und damit kann man im Grunde von der Theorie her zumindest die gleiche Extension in allen drei Browsern benutzen. Ist aber natürlich ein bisschen nur Theorie.
Ja, aber die Hoffnung ist schon, dass jetzt zumindest die populären Extensions anderer Browser jetzt noch portiert werden. Ne,
allerdings, was damit nicht möglich sein wird, da sind alle Browser ja auf dem Weg weg von die Adblocker-Extensions, sage ich mal, glaube ich, die Firefox so populär gemacht haben und glaube ich auch noch am Leben halten, wie Adblock und Adblock Plus oder uBlock oder so. Die wird man damit nicht nachbauen können. Das wollen die Browser nicht aus Datenschutzgründen, interessanterweise. Weil diese Extension nämlich alles wissen und theoretisch durchaus abfließen lassen können, und wie man, wenn man fleißig heise Nachrichten liest, weiß, dann sind Extensions auch schon sehr häufig ausgenutzt worden gegen Nutzer.
Es gab ja auch dieses Lazarus, was alles, was man selbst in irgendwelche Forms, in irgendwelche Felder eingegeben hat, ins Netz gespeichert hat. Und das ist natürlich schon ganz schön creepy. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie eine Extension alles, was ich in irgendwelche Felder eingebe, abspeichern kann und theoretisch irgendwo hinschicken kann, das kann ich schon auch nachvollziehen.
Praktisch, also, wenn alle deine Passwörter an einer Stelle sind. Genau.
Aber ich habe richtig verstanden, dass es also einen klassischen Adblocker, den kann ich mit Safari nicht benutzen.
Nee, es gibt eine eigene Kategorie, Apple nennt das Content Blocker. Die haben eben nicht dieses Wissen darüber, auf welcher Seite du bist, aber dementsprechend sind sie auch nicht vergleichbar mit dem, was andere Adblocker vielleicht können.
Weil die Adblocker in der Regel ja mit Positiv- und Negativlisten arbeiten. Ne? Da kursieren ja für jeden Adblocker auch verschiedene Listen.
Aber für Chrome gibt es die doch, ne? Oder auch nicht? Ist das ein reines Firefox-Ding, wenn man die ganz harten Werbeblocker...
uBlock gibt es, glaube ich, auch für Chrome, ne?
Alles ja, ja.
Aber, ja, gibt es.
Ja. Okay. Interessant.
Sebi, aber das erschweren die Browser. Das wird aus Chrome möglicherweise, das wird da auch schwieriger werden in Zukunft.
Sebi, wir haben ja vorhin über die Marktanteile gesprochen. Ne? Ich wollte nochmal fragen, jetzt bei euch in der Entwicklung, wenn ihr neue Dinge testet, die ihr entwickelt habt, gegen was testet ihr denn? An allererster Stelle steht wahrscheinlich schon Chrome, ne?
Ja.
Also Chrome-Kompatibilität steht ganz oben. Ne?
Wie ich schon gesagt hatte, ergibt sich das von selbst, weil jeder Kollege irgendwo einen Chrome-Browser hat und er auch ganz viel wirklich im Entwicklungsalltag benutzt wird. Ich habe die Zahlen vorher mal rausgesucht, eine schöne Grafik habe ich nicht, aber ich kann sie ja mal vortragen, was ich so ermittelt habe. Ich habe mir mal das letzte Quartal 2020 angeguckt und habe betrachtet, welche Browser die meisten Visits, also die meisten Besuche, das können dann durchaus mehrere Seitenabrufe sein, aber ne?
Von Heise Online redest du.
Von Heise Online, genau, dafür habe ich das ja vorliegen. Mhm. Da führt Chrome inzwischen, lange war das nicht so, das war sehr lange noch Firefox, mit 33 Millionen Visits in diesem Quartal, die von Chrome-Browsern ausgelöst wurden. Dann kommt Firefox mit 26 Millionen, da sieht man, das ist noch echt nah dran. Da sind wir.
Spiegelt nicht den Markt wieder.
Nein, das spiegelt nicht den Weltmarkt wieder, ganz sicher nicht. Der deutsche Markt ist aber eher noch mal ein bisschen anders und der Heise-Markt offensichtlich noch mal ein bisschen anders. Und dann kommt Safari mit 20 Millionen. Da spielt halt mit rein, dass es auf iOS-Geräten eigentlich nur Safari gibt.
Und das bezieht sich jetzt sowohl auf Desktop als auch auf Mobil, oder?
Ja, das jetzt zusammengenommen.
Mhm. Okay.
Noch eine Frage, Kino, wenn ich ganz kurz.
Ja. Darf. Ja. Ausnahmsweise.
Nur für diejenigen unter uns, die oder der Hörer und Seher, die vielleicht selber entwickeln. Was ist denn dein Lieblingsbrowser, was die Entwicklertools angeht?
Ich benutze sie alle. Abwechselnd. Ich versuche viel mit Safari zu machen, weil die auch aktiv an ihren Entwicklertools arbeiten und versuche da gelegentlich auch mal Feedback zu geben, wenn das passt. Die werden auch kontinuierlich besser. Ich glaube aber, die besten Entwicklertools im Browser hat Chrome. Mhm. Die haben das aus dem WebKit-Projekt mitgenommen, damals den gemeinsamen Stand, den Apple und Google da damals hatten, und hat den dramatisch weiterentwickelt. Und Firefox hat oft neu angefangen. Die waren ja, sag ich mal, in Firefox lebte das erste wirkliche Webentwicklertool. Das war aber nicht Teil des Browsers und das war eben auch so ein Add-on, das aber nicht mehr funktioniert jetzt eben mit den aktuellen Möglichkeiten, die Add-ons haben. Und so ist das auch in den Browser gewandert. Und das wird auch da weiter ausgebaut und ist interessant. Die haben alle drei interessante Eigenschaften, die sie immer mal wieder wertvoll machen. Also ich finde, Firefox hat gerade ganz tolle, für so moderne CSS-Layouts tolle Features integriert, um diese Flexbox, nennt sich das, und so da betrachten zu können. Chrome ist einfach sehr robust und man kann ganz toll untersuchen, was auch an Netzwerkverbindungen stattfindet. Man kann eine einzelne Netzwerkverbindung blockieren oder man kann sagen, liefer in Wirklichkeit auf diese Netzwerkverbindung eine andere Antwort aus, um Sachen zu testen.
Das ist Performance.
Ja. Performance-Möglichkeiten. Da hat auch Safari allerdings interessante, gerade wenn es um sowas wie Frameraten geht und so beschleunigte, grafikbeschleunigte Sachen, da kann man in Safari ganz gut drauf gucken.
Okay, cool.
Bei Safari muss man übrigens dazu sagen, falls es mal jemand ausprobieren will, die muss man explizit aktivieren. Also die sind versteckt.
Gut. Jo, was benutzt du für einen Browser privat?
Ich war lange Zeit bei Chrome und bin dann mal umgestiegen zu Firefox, als ich glaube mit Version 57, der auf komplett neue Basis gestellt wurde, und bin da seither hängen geblieben und habe mich da so häuslich eingerichtet und bin da auch nach wie vor mit zufrieden.
Ach stimmt, du bist damals zu Quantum eingestiegen, ne?
Genau.
Zum Quantum Release.
Genau.
Wann war das?
Ja, und jetzt.
Aber ungefähr? Ich kann es auch einfach mal googeln.
2, 3 Jahre. Googeln.
Das ist schon eine bevor wir ganze Zeit, ja. Genau.
Ja, das war 2017. Also da gab es den Blogpost Introducing the New Firefox. Firefox Quantum. It's fast. Really fast.
Ja, damals war das auch ein Mordsprung, muss man schon sagen. Also,
ja,
das hat das
für Ding Firefox gemacht. Muss man für, aber auch dazu
ja, sagen. Ja.
Ja, aber da hatte Firefox so ein lahmen Arsch-Image. Ne? Daran erinnere ich mich auch noch. Dass,
ja, das wirklich war, dramatisch, ja, wie sich das verschoben hat.
Könnte sein, dass ich in Zukunft mal Vivaldi ausprobiere, wenn die mit der finalen Version rauskommen, wo auch ein E-Mail-Client drin ist.
Wir haben jetzt Vivaldi ist der Oprah-Nachfolger, oder?
Sagen. Naja, Opera gibt es ja nach wie vor. Kann man nicht vom Nachfolger sprechen, aber der John von Tretschner, der Opera gegründet hat, der ist da ausgeschieden, als das Unternehmen übernommen wurde, und hat Vivaldi gegründet. Und im Grunde, ja. Also es gibt Leute, die sagen, der Geist von Opera liegt bei Vivaldi weiter. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Mhm. Und die bringen jetzt so eine Browser-Suite heraus. Also die bohren das Ding nochmal auf mit dem, also was man früher halt in der Netscape Communicator Suite hatte oder so. Mhm. Da ist dann halt ein E-Mail-Client drin. Ich glaube, ein RSS-Reader kommt dann auch mit rein. Und das könnte dann spannend werden, wenn das alles in einer Anwendung ist.
Das ist, also das hat er bei Opera auch schon gemacht, ne? Also Opera hatte ja auch einen Mail-Client, der M2 hieß er, glaube ich, ne?
Und wie finanzieren die sich denn?
Erfolgreich war das, glaube ich, nie, ne?
Nee. Wie finanzieren die sich?
Naja, auch durch Werbung im Browser. Also die haben ja in der Startseite haben die diverse Seiten verlinkt und durch Redirects und natürlich auch Suchmaschinen-Deals werden da auch mit dabei in eine Rolle spielen. Ne? Da ist dann auch wieder Google als Suchmaschine mit voreingestellt. Damit verdienen halt diese exoten Browserhersteller ihr Geld, wenn es nicht komplette Open-Source-Projekte sind von Leuten, die es einfach nur aus Spaß an der Freude machen.
Vivaldi wirbt, ich gucke es mir gerade an, die werben auch damit, dass sie einen eingebauten Adblocker haben. Mhm. Aber ist wahrscheinlich nicht so gut wie der von Brave. Okay. Holger, danke. Holger, du.
Ja, auch ich Firefox in aller Regel. Sowohl privat als auch beruflich. Allerdings, wie Sebi schon gesagt hat, es gibt halt immer mehr Seiten, die designed for Chrome sind, und ab und zu muss man eben auch mal ausweichen. Also gerade was WebRTC angeht, ne, also die Anwendung, die wir hier gerade nutzen, ist angeblich auch auf Chrome optimiert. Es gibt eine Reihe, gerade jetzt was die Pandemiezeit und Videokonferenzen angeht, auch WebEx, glaube ich, zum Beispiel, ist auch wahrscheinlich im Browser am besten unter Chrome zu nutzen. Mache ich zumindest immer so.
Ich habe das hier mit Firefox laufen. Das,
was denn? Das geht, klar. Das geht auch. Und witzigerweise übrigens gibt es ja auch immer die Empfehlung, dass man Jitsi, ne, also diese Open-Source-Videokonferenzlösung, idealerweise unter Chrome nutzen soll. Also meine Erfahrung ist, unter Chrome hakelt das mehr als unter Firefox. Also unter Firefox funktioniert es bei mir zuverlässiger zumindest. Mag auch an meiner Konfiguration liegen.
Weiß interessant. Nicht.
Benutzt ihr denn auch, wenn... Mobil übrigens Safari, obwohl natürlich unter iOS 14, das kann man vielleicht auch dazu sagen, weil früher hieß es, war ja immer so fies von Apple, dass die bordeigene Software so bevorzugt wurde, und mittlerweile unter iOS 14 darf man ja auch einen Alternativbrowser als Default-Browser setzen. Also man kann sich jetzt theoretisch auch Firefox als Default-Browser setzen, der dann aufgerufen wird, zum Beispiel, wenn man auf einen Link in der Mail klickt oder sowas.
Hier muss trotzdem aber natürlich der obligatorische Hinweis erfolgen, dass auch der Firefox unter iOS am Ende ein WebKit-Browser ist.
Ja, richtig.
Apple untersagt weiterhin an
Browser-Engine. Ja, stimmt, hast du recht, natürlich. Ja. Wie ist denn das? Das würde mich mal interessieren, wie ist das mit Firefox? Klar ist auch WebKit, ne? Wahrscheinlich, weil den benutze ich ab und zu. Ja. Okay. Den finde ich nämlich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ist halt ein reiner Mobilbrowser. Aber da auch Safari. Und wenn ich auf Mac unterwegs bin, sowieso, bin ich aber nicht so oft, dann sowieso Safari und auf keinen Fall einen anderen Browser, weil ich finde Safari, ich hätte gerne, ganz ehrlich gesagt, ich hätte gerne für Windows so einen Browser wie Safari unter Mac, weil den finde ich einfach total gut gelungen.
Auch warum findet ihr den alles? Ich check's. Also,
was die,
ich glaube, ich muss mal
Mac-Integration angeht. Also, du kannst die Touchbar ist super umgesetzt. Du kannst zum Beispiel das Schlüsselbund benutzen. Also du kannst die betriebssystemverwaltete Passwortspeicherung nutzen und musst nicht irgendwie einen Passwort-Safe vom Browser nutzen, der mehr schlecht als recht funktioniert, wie bei Firefox zum Beispiel. Oder dir ein externes Add-on wie LastPass oder sowas installieren. Das ist alles, da geht halt mehr. Und du hast so eine Seamless-Integration zum Beispiel in die iCloud und hast halt bist halt immer synchron mit dem Handy und so. Das ist einfach nett. Also das ist halt Apple. Ich bin kein Apple-Fanboy, beim besten Willen nicht. Ich habe auch zu Hause keinen Mac, aber ich finde einfach, allein, ich habe das auch in meinem Text geschrieben, weil ich auch für die Apple-Besprechung zuständig war, wie der Safari einen begrüßt. Es gibt keinen anderen Browser, der einen so schönen und schön konfigurierbaren Startbildschirm hat wie Safari.
Da muss ich aber mal eine Lanze brechen für Firefox. Ich finde zum Beispiel diese Pocket-Integration, dass ja mal ein neues Fenster aufmacht bei Firefox, mit den, dass da offenbar wirklich von Menschen kuratierte, sehr gute Artikel mir angezeigt werden.
Naja.
Die findest du hab nicht? Habe ich wegkonfiguriert. Nee, habe ich eine Alternative.
Ich glaube auch, es sind keine Menschen.
Aber es sind auf jeden Fall, also ich habe ja den direkten Vergleich. Ich habe ein Android-Telefon und habe da diese Google Now, oder das heißt ja nicht Google Now, aber wenn man ganz nach links fischt, dann hat man ja so irgendwie so Best-of-Artikel. Und das ist ganz eine Clickbait-Scheiße.
Ja, da, ganz
ich kriege jedes Mal, also ich will die ganze Zeit einen Kommentar schreiben und sagen, ey Google, ihr wollt doch angeblich den Journalismus retten, dann hört doch bitte auf, diese Kacke zu featuren.
Ah, Kino, jetzt hast du es so lange geschaffen. Jetzt musst du wieder beim Veröffentlichen auf YouTube Explicit Content anklicken.
Ja, genau. Nee, das mache ich jetzt aus Prinzip.
Ja, ich bin Rebell. Das stimmt. Die Empfehlungen von Pocket sind, ich habe das auch tatsächlich an, wenn ich Firefox benutze, die sind wirklich gut. Das möchte man gerne lesen. Da ist irgendein Filter der Qualitätsmedien, wie man, glaube ich, so schön sagt, deutlich bevorteilt.
Ja, es kann sein, dass da einfach ein Filter drin ist, dass sie sagen, alle Seiten, die Clickbait überhaupt veröffentlichen, die haben wir da nicht drin.
Was mich da aber allerdings sehr stört, die haben einen so lange daran gewöhnt, dass es da tatsächlich wertvolle Hinweise gibt auf Artikel, die man interessant finden könnte, aber mittlerweile versteckt sich darunter in den einzelnen Kacken auch mit Unterwerbung.
Und das finde ich richtig. Das finde ich auch unangenehm. Aber halt, irgendwie kann ich es auch verstehen.
Ich kann das verstehen, aber es ist trotzdem Link, die Nutzer dazu zu erziehen, da wirklich drauf zu gucken und es nicht einfach wegzuklicken, weil es ja spannend sein könnte. Und mittlerweile, und das ist die Werbung, die sich da versteckt, die ist schon wirklich genau gleich aufgemacht wie jeder Artikel-Link.
Aber im Moment, ich hab's mir gerade aufgerufen. Entweder haben sie es abgeschafft oder sie haben es gerade nicht verkauft.
Nö, ich habe das heute Morgen noch gesehen. Also das ist.
Und das ist bei dir auch der Grund, Jo, warum du das wegkonfiguriert hast, diesen Pocket-Kram?
Ja, ich habe da was mir besser, also für meine Verhältnisse besser passt. Einfach eine schöne Startseite und ein schönes Hintergrundbild, also regelmäßig ausgetauscht wird und die wichtigsten Links, die ich so täglich brauche.
Okay.
Das hilft mir mehr als diese Pocket-Links.
Okay. Holger, Pro-Tipp, ich sehe gerade hier, man kann ja diese Startseite immer konfigurieren und da kann man gesponserte Inhalte ausschalten bei dem Empfohlen von Pocket.
Okay,
kann sein, danke. Dass das neu ist. Also ich entdecke das auch gerade erst. Genau. Ja, das war wirklich sehr interessant, war auch sehr lang. Wir haben da vorher schon drüber diskutiert, ob man überhaupt eine Stunde über Browser reden kann. Man kann offenbar. deswegen will ich jetzt auch nicht hier noch mehr Zeit schinden. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich freue mich, dass ihr da draußen, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Kauft CT, geht auf Heise Online, schließt ein Heise Plus Abo ab.
Boah,
schickt uns mal eine Mail. Total subtil, ne? Schickt uns mal eine Mail an uplink@ct.de und gerne uns einen Daumen hoch auf YouTube oder bei Spotify. Kann man gar keinen Daumen hoch machen, aber egal. Aber bleibt uns gewogen und habt eine schöne Zeit.
Ciao.
Danke. Tschüss.